Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, du bist unterwegs, du bist in Vietnam. Begrüß uns doch mal auf Vietnamesisch.
Chen Chao. Ich
Chen
glaube, es ist
Chao.
Chen Chao. Ja. Okay, ja, du hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Immerhin weiß ich, was Danke heißt. Das
Ja,
kann man
bitte.
sich nämlich leicht merken.
Ja,
Come
bitte.
on. Wie im
Come on.
Englischen, come on. Ein bisschen genuschelter ausgesprochen und dann heißt das Dankeschön. Ich finde, das ist viel wichtiger. Und ich begrüße nämlich die Leute mit einem Lächeln und das ist dann genauso gut wie schönen guten Morgen oder Hallo. Das ist meine Art zu reisen.
Du hast dich gerade noch mal retten können, wirklich, auch wirklich nur so gerade so. Bist schon so oft in Vietnam gewesen und dass du tatsächlich drüber nachdenken musstest. Na gut, schwamm drüber. Sven, du bist in Vietnam, ich bin in Shanghai. Wir sind gar nicht so weit voneinander weg. Kann man das so sagen?
Nee, 3, 3,5, 4 Flugstunden, glaube ich. Dreieinhalb, glaube ich, sind es.
Das ist mir
Gibt es
fast
da
zu
einen
nah.
Direktflug von Hanoi nach Shanghai?
Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, es ist mir fast zu nah, um ehrlich zu sein.
Ja, ich war zuerst hier. Dann bist du nach China gekommen. Du warst vorher in Usbekistan und nicht in meiner Nähe. Und dann bist du ja nach China geflogen. Also
Ja,
ich war zuerst hier, ne? Ich bin schon seit 8 Tagen hier.
ich stalke dich durch den internationalen asiatischen Luftraum. And you're
Luftraum,
welcome.
ja, genau. So sieht das mal aus.
Come on.
Come on. Ja,
Sehr schön,
sehr
Sven.
gut.
Aber wir sind hier nicht da, um Zoten zu reißen. Wir sind ja ein ernsthafter Reisepodcast. Du bist heute dafür zuständig, nicht nur mich, sondern auch unsere ehrenwerten und geschätzten Hörerinnen und Hörer darüber zu informieren, was du jetzt in Vietnam gemacht hast, was du gesehen hast und ein bisschen so deine Eindrücke, auch was so für die Touristik jetzt vielleicht Neues oder auch Altes dabei ist. Wie gesagt, ich hätte dich ja einen alten Vietnamhasen genannt, aber naja, zumindest linguistisch lassen wir da mal irgendwie, lassen wir das mal lieber sein, ne?
Genau, ist glaube ich, ein bisschen besser. Tatsächlich war ich auch seit 2019, nicht mehr, zumindest nicht mehr in Da Nang und nicht mehr in Hanoi. Also das ist jetzt seit 2019 wieder relativ neu für mich. Und ja, ich sag mal, ich möchte es nicht Urlaub nennen, was ich jetzt hier in den letzten 8 Tagen gemacht habe, aber ich hatte auch schon mal herausfordernde Wochen, sagen wir es mal so, arbeitsmäßig.
Also ich lass mich dich bitte unterbrechen. Ich würde es Urlaub nennen, was du da machst. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mann hat mir ein bisschen Bilder geschickt. Das sah verdammt nach Urlaub oder zumindest Dienstlaub aus. Also wir reden hier von privaten Pools, wir reden hier von Privatstränden, wunderschönen Hotels, mehrgängigen Menüs in wirklich sehr guten Restaurants, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Sven.
Die warten auf den Michelin-Stern, genau.
Ja, und Cocktails am Wasser und so weiter und so fort. Also, was soll ich sagen, Sven? Du kannst
Ja,
jetzt hier
das waren
keinen
ja nur
Bären
die offiziellen Fotos, die ich dir geschickt habe oder über
aufhängen.
die du jetzt redest. Ne? Es gibt ja noch ganz andere, aber darüber darf ich nicht reden. Nee, ich muss tatsächlich sagen, dieses Hotel hat wirklich alles getan, um uns vergessen zu machen, dass es eine Dienstreise ist und dass wir dort arbeiten müssen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich spreche über das Intercontinental Peninsula in Da Nang, was tatsächlich ungefähr eine halbe Stunde vom Flughafen in Da Nang entfernt ist und was an einer Private Bay, also was eine private Bucht hat, einen Sandstrand, der 700 Meter lang ist, in einem Naturschutzgebiet. Es hat 172 Zimmer. Es hat 650 Angestellte dafür. Es ist also wirklich. Intercontinental kennt man ja eher vielleicht auch als Stadthotel, aber das ist halt wirklich Resort und das nennt sich auch Resort. Ja, sie haben da wirklich ziemlich vieles möglich gemacht. Wir hatten die beste Kategorie. Wir hatten eine private Villa für 3 Personen. Wir hatten 3 Private Pools in dieser privaten Villa. Es waren insgesamt 800 Quadratmeter. Wir hatten eine Terrasse mit einem wunderbaren Ausblick über die komplette Bucht, damit wir nicht so viel laufen mussten. Es war natürlich im Hang gebaut, gab es so eine Cable Car, die man nehmen konnte, runter zum Strand oder hoch zu den Restaurants. Es war so auf 4 Ebenen angestellt. Und es war schon, also, das war schon wirklich sehr, sehr nett. Und ich habe dann auch danach noch mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen wirklich, es ist im Moment das beste Hotel in ganz Vietnam. Und ich kann das nur bestätigen. Also der Service-Level, die Möglichkeiten, die man dort hat, ist es sehr, sehr vieles all-inclusive. Also die ganzen Wassersportaktivitäten, man hat, wenn einem der Private Pool nicht reicht, hat man immer noch die Auswahl zwischen zwei anderen Poolen. Man hat einen, und dann hat man noch den Pool im Spa-Bereich, den hatte ich fast schon vergessen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Restaurants, was ich für diese Größe auch einfach Wahnsinn finde. Darunter gibt es ein Restaurant, da kommen wir gleich dann noch dazu, was ein Chef's Table hat. Auch das wird gleich nochmal erklärt. Wir saßen an diesem Chef's Table, die warten quasi nur darauf, dass es einen Stern gibt. Michelin ist auch jetzt zum ersten Mal Vietnam geprüft und ja, jetzt wartet man auf die Bekanntgabe der Sterne und da hofft auch das Intercontinental in Da Nang irgendwie. Andi, hörst du mir noch zu oder bist du schon?
Ich könnte
einfach ne, weiter 10 Minuten Superlative von diesem Hotel erzählen, wenn du magst. Mhm.
Also die eine Hälfte meines Gehirns möchte dich gerade ohrfeigen für die Frechheit, dass du das Arbeit nennst.
Oh, es war harte Arbeit.
Ja, die andere Hälfte meines Gehirns, da poppt gerade der Hashtag, hier könnte eure Werbung stehen.
Ja, stimmt auch, ja. Aber es ist halt wirklich außergewöhnlich und deswegen widmen wir auch so ein bisschen natürlich diese Folge diesem sehr außergewöhnlichen Hotel.
Bevor wir mit dem ersten Gast jetzt sprechen, beziehungsweise mit dem du gesprochen hast, ich war natürlich nicht dabei, genau. Ich reise nicht ganz so royal wie du. Vielleicht noch ein bisschen Kontext für die lieben Hörerinnen und Hörer, Da Nang. Wo befindet sich Da Nang? Wie kommt man da hin und was kann man da machen, außer sich 5-Sterne-mäßig bedienen, behandeln zu lassen und 650 Hotelmitarbeiter in Anspruch zu nehmen? Lieber Sven.
Also prinzipiell wirklich, das beantwortet uns gleich alles John. John Hamilton ist der Marketing Director von dem Intercontinental Hotel in Da Nang. Er hat sich 5 Tage Zeit genommen für uns und auch diese Frage wird John gleich beantworten und auch, was man dort machen kann. Ich sage es jetzt nur mal ganz kurz, nicht so ausführlich wie John. Da Nang liegt ziemlich genau in der Mitte von Vietnam, ist ungefähr 1 Flugstunde entfernt von Ho Chi Minh oder 1 Flugstunde entfernt von Hanoi. Da Nang ist bekannt für wirklich fantastisches Seafood, weil es liegt direkt am Meer. Es hat einen 50 Kilometer langen Sandstrand, der von Da Nang nach Hoi An geht. Hoi An für mich, also ist natürlich ein UNESCO-Weltkulturerbe, für mich definitiv die schönste Stadt in ganz Vietnam. Gerade am Abend hat es nochmal ein ganz besonderes Flair, weil es ist auch dem Beinamen die Lampion-Stadt. Und da hatten wir natürlich dann auch einen Tag, einen Ausflug hin. Und ich glaube, alles Weitere wird uns gleich John sagen in dem Interview.
Ich bin gespannt. Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Yes, John. Welcome to our podcast. Very nice to have you here. Thank you very much for your time.
Thank you. It's a great pleasure to be here.
We're sitting here, in the breakfast room right now. It's a very special breakfast room. It's the lounge of your hotel. And not only the lounge is very special, the hotel is very special as well. Can you tell us something about this? Yeah, it's a project. Oh, it's not only a hotel, it's a whole strategy idea behind it. So tell us something about it.
Well, it's kind of its own world.
Yes.
Set in a nature preserve. So if you can imagine a beautiful, unspoiled rainforest on a mountainside, curving around a beautiful beach and kind of spilling down to the water, that's where we are. We're about 12 kilometers from the city of Da Nang, which isn't very far, but you drive up this incredible mountain road to our resort and it's like you're in the middle of nowhere. You're in a beautiful natural environment with, you know, lovely ocean air and the sounds of birds and monkeys, and you really feel like you're worlds away. So that's the setting, and today's a beautiful sunny day. This is the best time of the year here. It's like clear and sunny and not too hot, and it's a great, invigorating place to be.
Yeah, it is definitely. It's really like, it feels like a private bay where we are here. But it's not allowed to say private because in Vietnam, I think everything has to be an open beach.
Technically, it's not private because the beaches here are owned by by the Vietnamese people.
Yeah, yeah, yeah.
And then they can come. But in practice, it's really just our guests who are here. Yeah.
And our listeners, I know that I'm here with a group of journalists. So you gave us some very special rooms. It doesn't feel like a room, actually. We have villas. Or we have private villas. We have our own pool. Tell us something about this villa you gave us or the project behind it.
Well, why don't I tell you a little bit about the resort itself, and because the villa is part in that context. Yeah. So our resort is designed after traditional Vietnamese architecture. We're 12 years old, and we were built by an architect named Bill Bensley, who's an American guy, designer and architect, who's lived in Asia for many years. And some of your listeners may have heard of him. He's quite well known in Asia, perhaps less so elsewhere in the world, but specializing in resorts. And this was his first big, this put him on the map, I would say, this project. He designs resorts around themes and does a lot of research as to kind of what's authentic, what's meaningful from the culture, what he wants to adorn or embellish with contemporary touches. So it's not like we're in an old dusty Vietnamese temple, but the architecture has been inspired by it. And there are details everywhere, kind of artistic and design details that reference back to Vietnamese architecture. Everything has a story. There's a lot to see. And you know, we're essentially a design hotel set on a beach in the middle of a rainforest. So
it feels like it, definitely. Yeah.
A lot of things going on.
Yeah, yeah. A lot to see everywhere, even in this room. I mean, I could spend here hours and I definitely will find new little details here.
Well, we're in the club lounge right now, which is part of the Intercontinental Club, so people who stay in our villas have access. And this has been designed to be sort of a symbolic rainforest. You can see that there are palm trees and leaves, and there are monkeys on the lights. I mean, it's all white and bright and lots of bright colors, but the theme of this is that you're lounging inside the rainforest. And then you can go outside and be in the real rainforest.
Yeah. That's right. We experience some rainforest. Every day we see a lot of monkeys. Some even swim in our pool, which is great fun then. But it's really the architecture of the whole property is amazing. And black and white is very dominating, but then you have these very colorful spots, orange, like now here in this room.
So the kind of black and white design and dominance is because it's sort of referencing yin and yang, the Asian philosophy. And it's a very kind of visually striking combination. I've talked to Bill about this, and he said you can make anything look great using black and white. And then he adds these bits of color which pop and burst in your eyes and make it feel very contemporary. So you mentioned monkeys, which is interesting because we share this nature preserve with our natural brothers and sisters, and one of our jobs is to protect and sustain the surrounding rainforest. We're set in a much larger nature preserve, but it's part of our kind of corporate obligation to patrol and take care of the nature surrounding us. There's the two kinds of monkeys, the regular kind of brown monkey that everybody's probably seen if they've gone into a tropical holiday, who sneak around and they might want to steal your food. We have those. But we also have a very special endangered species called the red-shanked Duke Linker. There's only about 3,000 left in the world, and about 50% are here on this peninsula. So, and many people actually travel to our hotel specifically to see them. You can definitely spot and see them up in the trees. There's never a guarantee. We did a nature tour a couple of days ago, and I think we saw two or three. They hadn't gotten the memo that the tour was coming. But
but I saw them last night. I went to the cable car. Yes, we have a cable car here in this property. We explain that later. And there were two of them in the trees, not waiting for the cable car, but jumping around there. So very, very
they were having their dinner because there's tropical almond trees along the cable car route, and that's their favorite food. But we plant tropical almond trees everywhere through the resort to help sustain their community, but also to help our guests spy them, because as I say, a number of people travel here specifically, especially families. I was just on the cable car a few minutes ago before meeting you, and there was a family from Australia, and there were Duke Linkers there, and the kids were kind of going crazy. They were just, you know, it's a way to interact with nature in a way that most people don't have in everyday life. Really exciting. So, let me tell you a little bit about your villa then. So the design is all about kind of traditional Vietnamese architecture. You're in a four-bedroom pool villa, which actually has four bedrooms and three swimming pools. And again, that's designed sort of like a traditional Vietnamese residence. Bill incorporated different things, not just temples, but residences and some French colonial architecture and some traditional beach architecture. But depending where you are in the resort, you'll encounter different styles of design, but everything references back to something that's authentically Vietnam. So your villa is built like a traditional Vietnamese residence. Every apartment has its own living room, bedroom, big bathroom, a giant soaking tub, and then your own swimming pool. You're in the kind of top category, I would say. Our resort also has, you know, resort rooms and suites and other kinds of villas. But our four-bedroom pool villas are fairly new. We opened them last year, and so they're pretty amazing.
They are, definitely. And the view. I mean, every morning I wake up and I'm so happy to have this view. We're overlooking the bay. We have the pool in front of us overlooking the bay. It's just amazing.
Well, every room in our resort has an ocean view, which is super important because, you know, that's really why people come to a beach holiday. They want to see the ocean. They want to be in the ocean. So, it's important. So every room has been built to have a view.
You were talking about food for the monkeys before, but you also do a lot for food for humans. So tell us about the different restaurants. We were very lucky to experience all of them.
Yes.
Tell us something about it.
Okay, well, when people are on holiday, food is probably maybe the number one thing. maybe number two, I'm not sure, but... having great food and a diversity of interesting food is important when people are at a resort, of course. So our four outlets try to deliver a number of different experiences. Mm-hmm. I would say that the star of the show is our fine dining restaurant called La Maison, which is a French restaurant with a couple of different experiences in it. The menu is developed by Pierre Gagnard, who's a Michelin star chef out of Paris, so he's the supervising chef for that restaurant. And so we were there the other night at the chef's table. That restaurant serves set meals of five or seven courses, all quite small, sort of like a tasting menu, and it ends up with something that Pierre calls his grand dessert, which is a series of little sweet little tastes, five or six little
love
surprises.
Love that.
It's a great way to end.
So
our Vietnamese restaurant is called Citron, and it's theme is to present the best food of Vietnam from across the country. So Vietnam is a very long, skinny country, and it's highly regional. We're here in central Vietnam. Hanoi's in the north, and Ho Chi Minh City's in the south. And the climate is extremely different. And the cultures are somewhat different in the different areas of Vietnam. But the climate is different, therefore the cuisine is different. And everybody, I guess, knows pho, and they might have heard of banh mi sandwich and those things. But there are lots of other dishes that are specialty to one or the other regions. So Citron tries to serve the best of each region, so that if you're here from overseas and not going anywhere else in Vietnam, you can basically taste your way through the country with some guidance from the menu and our staff. So really an interesting approach to a Vietnamese restaurant. And a lot of people don't really, you know, everybody loves Vietnamese cuisine, but don't necessarily know much about it.
Yeah, that's right.
And
yeah.
And the fact that it is so diverse.
Yeah,
so,
yeah.
Yeah.
But that's why you're also offering cooking classes, huh?
Yes. We have,
and not only cooking, you offer much more, but also cooking classes.
We have a daily cooking class where you learn three dishes. They're always changing. Mm-hmm. And the idea is that we teach dishes where you can actually get the ingredients at home. Because okay. That's sometimes when you're in a cooking class somewhere, yeah. You're doing something great, but you can't find those things where you live, right?
Yeah.
So, yeah. So... And then, our other two restaurants are down at the beach level. One is a bar. It's called Long Bar. It's a
very nice.
It's a 50-meter bar, which is a sort of a place to hang out and kind of light cuisine, beach type cuisine. And then the grill restaurant called Barefoot, which is a sort of a surf and turf fish, grilled seafood, grilled meats, pizza, sort of thing. So those are the dining opportunities and. A little, you know, you want people to always be interested, not get bored, you know, have different things to taste. So we also have kind of theme nights or special things going on.
And also private, when we had dinner at the Barefoot restaurant, I saw some private dining at the beach, a romantic atmosphere.
Yeah, you can, surprisingly popular, there's probably a beach meal most nights, I would say at least one. It can be a romantic dinner. Mm-hmm. It can be a family dinner. It can be a group of friends. Like mm-hmm. we sort of gear the experience to whatever the customer wants. And there's three different areas of the beach where we do them on because some evenings we have multiple bookings and you don't want to be next to somebody on your beach dinner. You want to be, you know, on your own little corner. So the beach is quite long, 700 meters. So you're spread out.
Yeah. Yeah.
Yes.
Yeah. Looked very nice. And we were very lucky to have a peek into your wine cellar. Oh, and you mentioned it's you're proud of it.
Yeah, so in our French restaurant, we have a fairly significant wine cellar. As far as we know, it's the biggest hotel wine cellar in the country. And 70% of the wines are from France because they're supporting the French culinary team of the restaurant. We have a very dedicated sommelier who is always going off on wine tasting and wine buying trips. Lucky him.
Yes.
Yeah. And we also do tastings in there or other things. If you aren't dining in the restaurant, you can. Go in and have a wine tasting or a champagne tasting. Learn a little bit about what you're interested in.
Yeah, yeah.
It's a nice experience before or after dinner or just on its own.
Yeah, yeah. It really looked nice. And you have three wines from Germany, of course Riesling, but I know them very very good selection.
Yes, there's a small little selection there from Germany and a small from New Zealand and a little bit from here and there.
You mentioned before we're here in central Vietnam.
Yep.
I mean, this hotel, this whole property is beautiful, and you can do a lot of things here. We didn't. Oh, please, maybe before we go to the area around the hotel, you offer a lot of activities. Oh, I mentioned the cooking classes before, but you offer so much more for people here, all free of charge.
Yeah. So there's different types of travelers, people who just want to come and chill out and walk around or sleep or nap or hang out at the beach and kind of do nothing, and that's their definition of the perfect vacation. But a lot of other people, especially families, want some action. Mm. They want to do things. They want to learn things, particularly these days, or engage in something that challenges them. And so, you know, of course, we have a lot of different beach games and sports. Spa and yoga and personal training and HIIT classes and a great little gym. Then there's cooking, cocktail making, things that are fun, but people can actually go home with something that we have a kids cooking class where they learn how to make pizza, which is super fun. And then we have our nature tour and nature programming, mostly for kids to educate them on the importance of the environment and sustainability and why they need to grow up to be good, responsible people mm-hmm. when it comes to nature. So that's a really important part of our of our message here.
We are 15 kilometers away from Da Nang, maybe 20-25 hours, not hours, maybe 20-25 minutes drive from the city center of Da Nang. What else can tourist guests do here in this area? Okay. There's plenty to see. Or?
Yeah. Well, as I mentioned, we're in central Vietnam, and perhaps people aren't that as familiar with it. It's about it's in the center of the country, not surprisingly. It's about an hour's flight south of Hanoi and an hour's flight north of Ho Chi Minh. And so that's generally how you get here, through one of those cities. Or you can transit through Bangkok or Hong Kong or, you know, other cities. No direct flights from Europe at this point. But in central Vietnam, there are several UNESCO heritage sites which are extremely interesting. There's something called My Son, which is a Hindu temple complex. It's kind of like a miniature Angkor Wat. It's about an hour drive away. And there's another city called Hue, which is about an hour, and it's about 40 minutes north of here, which is the former imperial capital of Vietnam when they had royal family. And it's kind of a beautiful preserved capital city. What you do there is see the tombs of the former kings, which are incredible. Sound just really, really beautiful. And there's a small sort of forbidden city type complex, actually a miniature forbidden city model after Beijing. So, but the real star of the show, I would say, is Hoi An, the town of Hoi An. It's about a 45-minute drive south of here. It's actually a suburb of Da Nang, to be honest. But it's a little town. It's got its own feeling, its own vibe. It is kind of preserved in time, kind of like the city of Bruges in Belgium was, is that it was a big port 300 years ago, but the port kind of stopped working and the town kind of stopped developing and has been preserved like Bruges. It's a charming place to walk around, lots to see and do, great food, and at nighttime, it is lit up by thousands of lanterns. It's a sort of a home. If people have an image in their mind of Vietnam at night, they might think of fans and lanterns and things like that. And that's where that image comes from. And it's magical at night. And it's, we went down there a couple of days ago and did the daytime stuff. And then at nighttime, it sort of transforms into a whole other world.
Definitely.
Right?
Yeah.
So definitely people do that here. It's an easy escape to go down and come back. Hoi An is quite busy sometimes, and so it's great to go and see, and then it's nice to come back to the to the sort of quiet, beautiful nature here.
Yeah, definitely. And we also visited a special show there, which I didn't know before.
Yeah, so acrobatics is a big thing in Vietnam, and there's this great show called the Bamboo Circus, which... I would say it's kind of like a Cirque du Soleil, sort of not as huge of a projection, obviously, but there's a story to it, and just really, really fun. It's an hour long. It takes place from 6 to 7 every night, so you go in and have this really kind of inspiring show of really talented performers, and when you come out, it's dark, and you're in the middle of the most densely populated part of lanterns in all of Hoi An. So you walk out of a magical fairyland. And it just the whole experience is fantastic.
I really recommend it. Definitely. John, thank you very much for your time. Thank you for having us here. It was a great experience. And I really, one thing I want to mention, and I want to congratulate you, your staff is amazing, and everyone says that, everyone from the group says that. A lot of small talks, they're always friendly, they have the view for the details. It's amazing, and you know, we traveled a lot of different destinations, hotels, and this is really something very special here, and probably also not easy to get here.
Thank you. I'm glad you mentioned that. Yes, it's service is our real focus here, as with a luxury hotel. Everything to be perfect and even exceed the expectation of guests. So it is, I think the biggest challenge is to find people who are comfortable in English and other languages too. You know, many of our customers are from Japan, Korea, other places. So, but generally there's a good, you know, ability of languages here in this part of the country. And so we're lucky to have people like that.
Yeah. Yeah, one thing, normally when you go into an elevator and it's silent. In Germany, no one says anything. Here you have not an elevator, you have a cable car.
Yeah.
But I'm always very happy to get inside the cable car because, there's a person who's controlling it. And there's always a nice small talk. She's always interested. Hey, what are you doing today? I saw you yesterday. How was your trip to Hoi An? Did you enjoy it? What have you eaten yesterday? And it's really always great.
Well, we have here what's called the Xin Chào culture. Xin Chào means hello in Vietnamese. And we take pride in greeting each other with Xin Chào, whether it's each other as colleagues or as guests. And that's what you'll find when you come here, is that everybody will speak with you.
Thank you very much, John.
Thank you, my pleasure.
Ja, lieber Sven, da haben wir ein bisschen was gehört über das Intercontinental in Da Nang. Sehr sympathischer Typ. Ja, auch interessant, über die Restaurants zu hören. Du hast vorhin im ersten Teil schon ein bisschen über Seafood geredet. Vietnam, auch vietnamesische Küche im Allgemeinen in Deutschland in den letzten 5 bis 10 Jahren ja wirklich explodiert. Eine Küche, die vor 20 Jahren, glaube ich, gar nicht so bekannt war. Ihr hattet ja auch einen Kulinarik-Journalisten dabei, mit dem du dich relativ ausführlich über Essen in Vietnam unterhalten hast. Da bin ich sehr gespannt, worüber ihr da geredet habt. Was waren denn so deine Eindrücke auf der Reise, was Kulinarik angeht, so erstmal aus deiner Sicht?
Allein die Vielfalt ist halt in Vietnam schon einzigartig. Also klar, du hast das Seafood, wenn du am Strand bist, aber es gibt ja so viel mehr. Beruht ja nicht nur auf Seafood. Allein von den Frühlingsrollen. Ich hatte gestern eine gemischte Frühlingsrollen-Vorspeise. Allein da waren 8 verschiedene Frühlingsrollen drauf, die es hier in Vietnam gibt. Muss man sich erstmal durchessen. Ist, wie gesagt, auch Arbeit.
Definitiv. Ich rate mal, das sind die Frühlingsrollen, wie wir sie kennen, entweder mit Gemüse oder Hühnerfleisch drin, sondern etwas raffinierter, oder?
Also es gibt auch Gemüse, also es gibt rein vegetarische, es gibt auch welche natürlich mit Hühnerfleisch, aber es gibt natürlich welche mit Shrimps, mit Schweinefleisch, mit Beef gemischt. Und alleine, wir hatten dann auch einen Vortrag über tatsächlich Fischsoße, darf ja in Vietnam nicht fehlen überhaupt. Man dippt sehr viele Essen einfach in so eine Chilisoße oder eine Fischsoße oder in ganz bestimmte Soßen hinein. Alleine die Auswahl zu den Fischsoßen. Ich glaube, wir hatten 84 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, was wir uns da alles aussuchen konnten.
Also nicht einfach in irgendeine ordinäre Sojasauce getunkt und dann irgendwie runtergeschmissen.
Vergiss es. Nein, das geht gar nicht. Es gibt allein 3-4 verschiedene Grundsoßen, wo man erstmal wählen kann und dann kannst du halt verschiedene Garlic kannst du rein, also Knoblauch kannst du reinmachen, verschiedenes eingelegtes Gemüse kannst du reinmachen. Natürlich Chili, auch in der Chili-Version gibt es natürlich verschiedene Varianten. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, von denen wir keine Ahnung haben, bin ich ehrlich. Aber deswegen war ich ja mit einem Fachmann unterwegs und mit ihm ein bisschen über die vietnamesische Küche geredet. Er ist Chefredakteur des Magazins Kulinarika, eines der ältesten Gourmet-Magazine, die es in Deutschland so gibt. Und ja, war ein cooler Typ, habe ich gern mit unterhalten. Viel Spaß mit Michael Schabecker.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier gegenüber von Michael und er ist blendend vorbereitet. Er hat sein Notizbüchlein ausgepackt, wo ganz viel draufsteht, was ich nicht lesen kann. Aber das wird uns jetzt wahrscheinlich gleich alles verraten. Michael, du bist ja auch hier mit uns in Vietnam und stell dich erstmal vor. Warum denkst du, habe ich dich mitgenommen?
Willst du eine ehrliche Antwort?
Eine hörerfreundliche Antwort, wäre cool. Okay.
Also mein Name ist Michael Schabacker, ich bin der Herausgeber und Chefredakteur des Kulinarika-Magazins, eines der ältesten Online-Portale im kulinarischen Segment in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, glaube ich sogar. Warum ich hier bin? Ja, also ich freue mich natürlich erstmal hier zu sein. Vielen Dank. Es ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung, auch eine kulinarisch wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich glaube, darauf werden wir gleich noch ein bisschen eingehen, denn Vietnam bietet nicht nur eine tolle Landschaft, super freundliche Menschen, sondern auch eine wahnsinnig interessante Kulinarik.
Du bist ja auch wahrscheinlich schon mal, also du bist schon mal hier gewesen, das weiß ich ja jetzt. Tatsächlich warst du auch der Erste, der sofort zugesagt hat, ja, bin ich dabei, macht Spaß, finde ich toll. War das wegen der vietnamesischen Küche? War das wegen eben Deutschland regnet es wahrscheinlich.
In Deutschland regnet es immer, ne? Das wissen wir ja, aber das ist nicht der erste Grund, denn ich war schon mal in Vietnam, aber tatsächlich im Süden, mehr im Süden des Landes, deswegen war ich auch froh, dass es mal eine andere Region wurde diesmal. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kulinarik mich interessiert und dass ich die Region an sich auch sehr, sehr schön finde. Und wer sich so ein bisschen mal mit Vietnam beschäftigt, und weißt, du hast das ja auch getan, der wird sehen, dass dieses Land viel, viel mehr zu bieten hat, als nur die Kenntnis über den Vietnamkrieg, beziehungsweise eben halt das Problem mit dem Vietnamkrieg irgendwie zu kennen und das irgendwie aufzunehmen. Letztendlich ist es viel, viel wichtiger, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Ich glaube, dass die Menschen hier in Vietnam super freundlich sind und aus der Geschichte heraus, aus der relativ langen Geschichte, man kann fast von etwa 1000 Jahren sprechen, auch gute kulinarische Grundlagen geschaffen haben für ihre Kultur.
Lass uns über die Kulinarik reden. Was ist für dich typisch vietnamesische Küche?
Naja, es ist natürlich so, Kulinarik in Vietnam ist nicht nur Kulinarik der Neuzeit, sondern ist eigentlich beeinflusst aus der langen Herrschaft der Chinesen aus der Zeit bis etwa 1000 nach Christus, denke ich mal. So ungefähr muss es sein. Und danach hat sich die Kulinarik eigentlich anders entwickelt. Vorher war es eigentlich sehr stark bestimmt durch die chinesische Küche, ist es zum Teil immer noch. Aber es hat sich reduzierter, meiner Meinung nach, etwas reduzierter. Und das sehen wir zum Beispiel an verschiedenen Suppen, die es hier gibt. Den klassischen Pho oder Phö, wie man sagt, die eben halt in verschiedener Art und Weise angerichtet werden können oder serviert werden, die mal ein bisschen schärfer sind oder scharf gemacht werden können, mit viel Gemüse serviert werden, mit Reisnudeln oder eben halt mit Rind oder mit Chicken, also mit Hühnchen oder eben halt auch mit Fisch. Das macht die Küche sehr, sehr interessant, weil sie sehr frisch ist. Und nicht umsonst sagt man von der vietnamesischen Küche, dass sie eine der gesündesten Küchen der Welt ist.
Ja, es wird zu jedem, also wenn man hier etwas bestellt draußen, es wird immer auch sehr viel Salat dazu beiseite gestellt, was man dann noch dem Gericht zufügen kann und sowas. Frische Kräuter, die noch ein extra Aroma geben und sowas. Deswegen liebe ich die vietnamesische Küche.
Absolut.
Und es scheint ja auch gerade zu boomen. Also in Deutschland, ich finde, zumindest bei uns in Frankfurt, in den letzten Jahren haben sehr, sehr viele vietnamesische und koreanische Restaurants aufgemacht, aber auch vietnamesische, sodass die Deutschen das so langsam kennenlernen. Worauf hast du dich am meisten gefreut, dann nach Vietnam zu fahren und was wolltest du hier unbedingt probieren?
Also bekannt ist die Küche natürlich durch verschiedene Nationalgerichte, weniger in Deutschland, glaube ich, aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß das. Aber was immer schön ist und was immer interessant ist, und das hat man nicht in allen Ländern, finde ich, aber sehr, sehr oft in Asien, das ist der Austausch von vielen Texturen und Aromen, wie zum Beispiel der Basilikum bis zur Minze, bis zum Garlic, eben halt über diverse Früchte, die es hier gibt, von Papaya bis zu Jackfruit, also es gibt so viele verschiedene Früchte, die man hier dementsprechend genießen kann. Und es ist wirklich toll, wie frisch und vor allen Dingen, wie gesund man sich hier durch das Land bewegen kann. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Luxushotellerie, das gilt auch für Streetfood, das gilt für die normalen kleinen Ständer hier an den Straßen von Hanoi oder von Saigon oder weiter im Norden oder Süden. Das kann man über das ganze Land beobachten und das ist ein schöner, schöner Trend, den man in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr beachten sollte. Man sollte sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und sich mal Gedanken machen, warum ist denn die asiatische Küche eigentlich so gesund und warum ist sie natürlich auch in Vietnam, warum soll man das nicht mal ein wenig adaptieren und wieso sollte man seine Essgewohnheiten vielleicht auch nicht mal überdenken. Ich weiß, es ist schwierig, in Deutschland gute Nahrungsmittel zu kriegen und es ist vor allen Dingen auch teuer, gute Nahrungsmittel zu kriegen. Aber dann würde ich doch vor allem erstmal raten, lieber gute Nahrungsmittel selten kaufen, als dass man schlechte häufig kauft.
Definitiv, definitiv. Wir waren ja im Intercontinental Hotel in Da Nang und durften ja verschiedene Restaurants ausprobieren. Ich glaube, wir waren in 3 oder 4 verschiedenen Restaurants, also in allen, die irgendwie anbieten. Was war für dich das Highlight?
Das Highlight, ja, wie gesagt, es ist ein wenig internationalisiert und das ist natürlich auch der Klientel geschuldet in der Luxushotellerie. Deswegen darf man da, glaube ich, jetzt nicht so sehr den Fokus auf eine bestimmte Küche legen, sondern muss allgemein rangehen an die Gastronomie in solch einem Haus und sagen, dass da vieles zur Verfügung steht. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, von der amerikanischen Leichenküche wie bis zum italienischen Pizzagemetzel. Mhm. Also vieles war da vorhanden. Interessant ist natürlich, und das freute mich sehr, und was mir auch überhaupt nicht bewusst war, ein menschlich kenne aus Paris, der Pierre Garnier, einer der berühmtesten Drei-Sterne-Küche Frankreichs ohnehin, wahrscheinlich auch der Welt, ist Namensgeber und ein wenig Patron für dieses Restaurant La Maison im Intercontinental. Ein tolles Restaurant, was wirklich zu empfehlen ist, schon alleine von der Optik her. Mhm. Ich war an einem der folgenden Tage nochmal da, nachdem wir da waren, habe es mir angeschaut. Es ist wirklich schön, es ist super gemütlich, nicht groß, es ist mit vielleicht 20 Plätzen, mhm, ein relativ kleines Gourmet-Restaurant, so wie man es eigentlich auch in, mhm, Europa kennt oder in Deutschland kennt. Wir waren am Chef's Table. Interessant fand ich es. Es war ein...
Darf ich ganz kurz, Chef's Table, kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
Für diejenigen, die es nicht wissen, der Chef's Table, der existiert nicht überall, um das schon mal vorne wegzuschicken. Der ist in der gehobenen Gastronomie, ich sag mal, vielleicht zu 20%, 30%, 40% irgendwo zu finden. Mhm. In vielen Restaurants gibt es den gar nicht. Und zwar ist das ein Tisch, der in der Nähe, meistens in der Nähe der Küche ist oder der Anrichtstation, wo meistens so zwischen 4 und 10 Personen maximal Platz finden, um dann eventuell direkt mit dem Chefkoch in Konversation zu gehen. Der setzt sich das eine oder andere Mal dazu, erklärt die Produkte, erklärt die Speisen, die Dishes.
War auf jeden Fall, wir hatten 5-Gänge-Menü, was wir da genießen konnten. Allein der Nachtisch hatte aber 4 verschiedene Komponenten. Die erste Vorspeise hatte auch 4 oder 5 verschiedene Komponenten. Also wir wurden alle satt und es war wirklich ein tolles Erlebnis, den Köchen halt beim Anrichten oder beim Kochen und dann beim Anrichten zuzuschauen. Und man sitzt halt wirklich ganz nah dran. Und trotzdem hat man Zeit, sich zu unterhalten und den Abend zu genießen. Auch der Wein wurde dazu ausgesucht. Also das war schon ganz nett. Und im Interconti war ja dann auch das, ja, so ein unique selling point, dass sie sagen, sie haben einen der größten Weinkeller in ganz Vietnam, worauf sie dann auch sehr stolz war. Aber mit viel französischen Wein.
Viele französische
Was ja nicht Wein. Das Schlimmste ist.
Nein, es ist, ich denke, das ist auch der Fokus des Restaurants. Mhm. Der Michelin will sich hier ein wenig in Vietnam zeigen oder Vietnam hat gebeten, dass der Michelin sich zeigt. Vielleicht ist das der bessere Weg, die Situation zu beschreiben. Ich glaube, dass das Restaurant gerne möchte natürlich, wenn ein Pierre Garnier als Namensgeber vor diesem, mhm, oder als Patron für dieses Restaurant steht, dann will man mehr, mhm, wenn die Möglichkeit besteht. Und ich glaube, dass das Restaurant sicherlich auf einem guten Weg ist. Ich muss persönlich sagen, dass es, glaube ich, nicht ganz einfach wird, aber das auch nur, wenn man Vergleiche mit der europäischen Gastronomie zieht. Ich glaube, dass es hier in Asien leichter werden könnte für diese Art von Restaurants. Und da bestehen durchaus sehr, sehr gute Möglichkeiten und Chancen, mhm, auf die Adelung des Guide Michelin mit dem ersten Stern. Von der Anrichtweise war es sehr, sehr schön. Du hast es eben angesprochen, die Weine, die serviert wurden, kamen aus dem vermeintlich größten Weinkeller Vietnams. Der war sehr gut sortiert, der war gut, der war nicht so, wie man ihn in europäischen Kellern kennt, auch von den Dimensionen her natürlich nicht. Es ist auch alles sehr, sehr schwierig bei diesen Temperaturen. Die Lagerung ist schwieriger, der Transport muss ja auch funktionieren und so weiter und so fort. Aber die sind mit den uns kredenzten Weinen eine gute Linie gefahren, finde ich. Auch passend zu den Speisen, sowohl zum Lobster als auch zum Lamm, wurden gute Weine gebracht. Vom Sauvignon, der ganz interessant war, fand ich. Das war schon ein guter Weg und es wird sich zeigen, was sich in der Folge ergibt für dieses Restaurant. Und die anderen Restaurants, die wir noch im Hotel gesehen haben, unter anderem eben halt am Beach unten, sehr, sehr gemütlich natürlich. Ein ganz, ganz tolles, es ist ja kein Beach-Restaurant, sondern es ist eigentlich so eine Chill-Out-Zone. Ne? Und die ist wirklich schön gemacht, auch die Idee mit den Liegeflächen toll umgesetzt. Ohnehin ist das ganze Hotel nicht nur gastronomisch, natürlich auch von den Wohnkomplexen und den Einheiten outstanding. Ich habe viele Hotels in meinem Leben gesehen, auch viele in Vietnam, auch von großen Brands, auch von Brands, die innerhalb der Intercontinental-Geschichte inkludiert sind, wie zum Beispiel Six Senses. Aber dieses Hotel ist meiner Meinung nach eine eigene Klasse.
Ja, muss ich auch sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Wo können denn Hörerinnen und Hörer jetzt deinen Artikel lesen oder finden? Wann wird der veröffentlicht?
Ja, wenn ich mal dazu komme, irgendwann mal zu Hause bin und nicht auf Tour bin und meine Autoren mich nicht mit tausenden Texten vollwerfen, dann hoffe ich mal, dass das sehr, sehr schnell passiert. Und ist zu finden natürlich auf www.kulinarica.de und vielleicht auch in angrenzenden Magazinen. Da muss ich mal schauen, wie die Konversation und die Verbreitung weiter stattfindet. Und natürlich über alle Social-Media-Kanäle. Und ja, seid gespannt.
Werbung.
Andi, weißt du, was das Schöne ist? Dass ich weiterhin in Deutschland lebe und du in Dubai, wo es vielleicht ja öfter mal die Sonne scheint, wo es vielleicht ein paar Strände mehr gibt als in Frankfurt.
Ein paar.
Und wo vielleicht auch hier und da mal die Infrastruktur ein bisschen besser ist als in Deutschland. Aber es gibt dennoch einen Vorteil. Soll ich dir den erklären?
Ich bitte darum.
Wir haben, tada, ein Paket zugeschickt bekommen an Hin und Weg. Ich weiß nicht von wem. Wir haben zwei Pakete zugeschickt bekommen. Eins für dich, eins für mich. Und wir sollen das öffnen.
Was kann da schon schief gehen? Kein Adressat, einfach eine Box geschickt bekommen. Ne?
Ja, und ich komme mir jetzt vor, wie bei den Großen, ne? Wie bei den, wir sind angekommen bei den Podcast-Großen dieser Welt, aber ich öffne das jetzt hier mal.
Liebe Leute, es kann gut sein, dass ich den Podcast ab jetzt gleich alleine weitermache.
Wenn es Bumm macht, ja. Hast du doch vielleicht einen Vorteil, dass du in Dubai bist und wir nicht ein Büro teilen. Also, ich mach's mal auf.
Bitte.
So, hier ist eine andere Box drin, wo Öffne mich draufsteht und wo draufsteht We are terrible sorry. Ich raschel mal, es ist relativ schwer. Ich weiß immer noch nicht, von was sie hier an, wo ich herkomme.
Tickt es. Hörst du etwas ticken?
Es riecht komisch. Hast du was bestellt aus einem Land? Aber ist doch jetzt auch legal in Deutschland.
Ich habe dir frisches Rindfleisch geschickt. Sehr gut. Vor 8 Wochen war es frisch.
Ich habe eine Auflösung. Ich weiß, woher es kommt.
Oha.
Also vorne steht drauf, we are terrible sorry that Vilnius is unexpectedly amazing. Ausrufezeichen.
Vilnius, oha.
Vilnius. Was oha. Weißt du über Vilnius, lieber Andi?
Was weiß ich über Vilnius? Gar nicht so viel. Ein Freund von uns wohnt da, Sven.
Weiß, dass jemand mit einer Litauerin verheiratet ist. Aber ich dachte, der wohnt nur in Hamburg.
Unser Freund Martin Klug, der ist letztes Jahr nach Vilnius gezogen.
Ach so, echt?
Okay. Ja, die sind umgezogen.
Ich glaube, Folge 4 oder 5.
Ja, ein Hin- und Weg-Pionier.
Genau. Ja. Vilnius, schöner Aufkleber. Und ja, hier sind aber viele weitere Sachen drin. Es ist auch ein Brief da drin.
Lies mal vor.
Nee, den lese ich später vor, oder? Ich okay. gucke, nein, ich bin immer so aufgeregt. Ich öffne zuerst mal die Sachen. Ja. Also, hier sind relativ viele Süßigkeiten drin. Salted Peanuts. Dann Hafer-Cookies. Wir haben irgendwas Cashewkerne mit Chili und Salz. Von mir aus
die gerne. Die nehme ich, die kannst du mir zuschicken.
Ich schick's dir nach Ding, ne? Ja, alles klar. Alles mir hier. Alles mir. Ich habe zwei davon. Ein Ingwer-Shot, ein Apfel-Ingwer-Getränk, Bio-Knabber, Kichererbsen, eine Schokolade, aber hier ist was Großes drin.
Was Großes drin. Tick das.
Product von Vilnius steht drauf. Es ist eine Dose und ich mache mal diese Dose auf und da ist noch ein QR-Code drauf, den scanne ich gleich auch mal. Und hier steht, ein T-Shirt ist es. Ich mache so, und da steht was drauf. Was steht drauf?
Soll ich es vorlesen, Sven?
Ja, kannst du sehen.
Ich kann es sehen. Ich kann ja auch ein bisschen Englisch. I only date people who know where Vilnius is.
Okay. Und? Hinten steht auch noch was drauf.
Okay, Sven dreht das gerade um. Vilnius, Doppelpunkt. Amazing wherever you think it is. Ja, jetzt die Frage, wo ist Vilnius?
Wo ist Vilnius?
Wo ist Vilnius?
Weißt du, wo Vilnius ist?
Das große Hin- und Weg-Ratespiel. Ja, liebe Leute. Das Schöne an dieser Geschichte ist, ich habe zwar... oder ich hätte eigentlich eine Box bekommen sollen. Sven hat zwei bekommen. Ich bin in Dubai. Vilnius oder wer immer das geschickt hat, hat alle Kosten und Mühen gescheut und ja. direkt an Sven geschickt, sodass ich nicht in den Genuss dieser Box komme. Aber wir haben uns gedacht, diejenigen von euch, beziehungsweise der oder diejenige, die uns erfolgreich schreibt, wo Vilnius ist, kann diese zweite Box gewinnen. Die bekommt ihr dann von Sven zugeschickt. Die er mir nicht nach Dubai schicken will, die bekommt ihr dann innerhalb des deutschen Postleitzahlenbereichs.
Also. Ich schick's lieber an Freunde, Andi. Hat nichts mit Dubai zu tun, einfach Sympathie.
Ich garantiere dir, die nächste Post, die du von mir bekommst, die wird tatsächlich ticken. Ich schicke dir morgen ein Kilo Lammfleisch.
Sehr gut. Ich will noch eins sagen. Es gibt ein, auf der Dose gab es einen QR-Code, den ich gescannt habe. Und tatsächlich wird da ziemlich viel erklärt. Und also, wo Vilnius ist, natürlich ich darf es ja gar nicht sagen, ne? Wo ist Vilnius, darf ich gar nicht sagen.
Eigentlich nicht, ne?
Eigentlich nicht. Und es ist wirklich hier auch ganz viele bunte Bilder. Es ist ein tolles Video auch mit dabei. Ich glaube, das sollten wir mal in die Shownotes noch von unserer Folge jetzt hier reintun. Das ist wirklich sehr sehenswert, denn es spielt ein bisschen mit den Vorurteilen von den ehemaligen UdSSR-Ländern und der Realität. Auch dieses Foto. Oh, handgeschrieben. Ja, hinten steht schön. Sogar was handgeschrieben drauf.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank. Pink Soup Festival klingt auch super. Aber ist jetzt schon bald. Ende Mai, also, 1. Juni.
Liebe Leute, wenn ihr eine Vilnius-Box gewinnen möchtet, schreibt uns auf praktikant@hinundwegpodcast.de.
Genau.
Sven ist der Praktikant, der wird das dann geflissentlich beantworten. Ihr nehmt dann teil an dieser Auslosung und könnt diese wunderbare Vilnius-Box gewinnen. Also vielen lieben Dank an Vilnius und die
Menschen. Ja, vielen lieben Dank. Und ich würde sogar noch sagen, wir können es ja auch in Instagram promoten, oder? Auf unserem Hin und Weg. Dann muss man nicht nur eine Mail schreiben, sondern kann uns auch auf Instagram schreiben, oder?
Ja, auch das geht.
Macht es natürlich einfach.
Lieber, dass unsere Hörer und nicht nur unsere Instagram-Watcher das irgendwie bekommen.
Stimmt.
Aber weil wir so gutmütig sind, machen wir das auch auf Instagram.
Ist halt sehr einfacher, glaube ich auch, oder?
Ja.
Also vielen lieben Dank an Vilnius. Tolle Idee. Tolle Kampagne. Danke für die zwei Boxen.
Ja, danke dir, Sven, dass du meine Adresse nicht weitergereicht hast. Aber dafür kommt jetzt eine Hörerin oder ein Hörer in den Genuss dieser tollen Vilnius-Box. Ja, vielen lieben Dank an das Vilnius-Team. Und Sven, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Vielleicht noch ein kleiner Hint für die, die das nicht erraten können, wo sich Vilnius befindet. Ich verabschiede mich von dir. Auf der Sprache dieses Landes. Ich sage Sveiki. Ich sage Sveiki. Und auf der Sprache dieses Landes kann man da mit Hallo und auf Wiedersehen sagen.
Also, das muss ich erstmal googeln, ob das überhaupt stimmt. Also, ich glaube dir kein Wort. Sveiki.
Sveiki, lieber Sven. Sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Sveiki.
Werbung.
Ja, Sven, wie sich das für so eine Pressereise, wie du sie jetzt gerade hinter dich gebracht hast, heutzutage gang und gäbe ist, waren nicht nur normale, in Anführungsstrichen, Journalisten dabei, sondern auch ein paar Influencer, ne, die ja mittlerweile auch gern gesehen sind auf Pressereisen. Erzähl doch mal, wer da mit dabei war.
Genau. Also wir hatten Nathalie und Patrick mit dabei, Aaron. Darunter kennt man sie eigentlich ein bisschen weniger, aber Voyage Fox ist denen ihr Kanal. Sie haben einen Blog, sie haben einen Instagram-Kanal und sie haben einen TikTok-Kanal. Und ja, insgesamt haben sie dann schon eine Reichweite von 1,3 Millionen Follower. Also fast genauso viel wie unser Podcast. Natürlich haben wir ein bisschen mehr. Was mich halt so erstaunt, also sie haben natürlich mit der Reichweite sind sie wirklich gerne gesehen und werden oft eingeladen. Aber was man wirklich sagen kann, ist, sie sind immer morgens zum Sonnenaufgang aufgestanden, haben immer Videos produziert, während wir dann abends irgendwie eine Poolparty gefeiert haben, saßen die halt daneben und haben noch an ihren Videos produziert. Also die hatten schon auch 14, 15 Stunden Tage, wo sie halt wirklich Content produziert haben. Und sie sagen, das muss halt auch sein. Eigentlich müssen wir jeden Tag irgendwie, wenn wir auf Reisen sind, was produzieren. Und das muss tagesaktuell sein, weil sonst kommen wir nicht hinterher. Und das war schon auch beeindruckend zu sehen, also da steckt Arbeit hinter, ne? Das ist nicht mal irgendwie kurz zwei Fotos machen und dann hochladen. Die hatten auch eine Drohne mit dabei, was natürlich fantastisch für die Bucht war. Mit Nathalie habe ich jetzt einfach mal kurz gesprochen, auch wie sie das Hotel fand, wie sie Vietnam fand. Sie sind ja wirklich viel auf Reisen, sie sind wirklich schon weltweit unterwegs. Und was das so bedeutet, ja, darüber habe ich mit Nathalie Aaron gesprochen.
Hey Nathalie, schön, dass du Zeit hast. Vielen lieben Dank.
Hallo.
Ich störe dich ja bei der Arbeit fast. Wir sind ja unterwegs in Vietnam und ja, es ist Arbeit, auf jeden Fall.
Auch wenn das immer ein bisschen anders gesehen wird von anderen Leuten, aber es ist tatsächlich mehr Arbeit, als man immer denkt.
Ja. Genau, das stimmt. Du bist ja nicht bekannt unter dem Namen Nathalie oder ihr seid nicht bekannt unter dem Namen Nathalie, sondern unter, erzähl doch mal, wer ihr seid, was ihr macht.
Ja, also wir sind Voyage Fox, mit wir meine ich meinen Mann Patrick und ich, wir sind quasi ein Duo und haben den Reiseblog am Anfang, war es ein Blog, voyagefox.net gegründet, auf Deutsch und auf Englisch, und sind dann aber mittlerweile auch auf Social Media extrem gewachsen, vor allem in den letzten Jahren. Haben jetzt insgesamt 1,2 Millionen Follower auf unseren Social Media Kanälen und sind immer in der Welt unterwegs und berichten von den schönsten Reisenorten rund um die Welt.
Ah, da kommen wir gleich dann nochmal dazu. ihr seid ja jetzt mit hier, mit mir in Vietnam. Mhm. Und wie ich fand, doch zu einem ganz speziellen Hotel. Mhm. Wir waren im Intercontinental in Da Nang. Und für mich war das schon, ich hatte noch diesen Wow-Effekt. Mhm. Ihr reist ja wirklich noch viel mehr als ich. Und ihr seid ja, ihr werdet gebucht wahrscheinlich von den schönsten Hotels, Destinationen dieser Welt. Mhm. Wozu natürlich auch Vietnam gehört. aber wie war das für euch?
Also es war auch für mich nochmal so ein richtiger Wow-Effekt, vor allen Dingen in dem Moment, als wir in unsere Villa reingekommen sind und dann die Balkontür aufgemacht haben mit dem privaten Pool, dann mit dem Blick über die ganze Bucht und das blaue Wasser und der ganze grüne Dschungel. Es war wirklich nochmal so ein Sprachlos-Machen-Moment. Auch wenn man schon wirklich viel gesehen hat, ist doch, war es nochmal ganz was Besonderes. Das hatte einen sehr, sehr besonderen Charme und ja, bestimmt auch nicht das letzte Mal, da hoffentlich.
Aber läuft das dann wirklich, wir hatten ja 3-4 Tage, ich glaube 4 Nächte waren wir ja in Da Nang, im Intercontinental. Das ist dann so ein übliche Reise von euch, weil ich habe ja schon gesehen, also ich bin ganz ehrlich, ihr wart vor mir wach und dann habt ihr schon produziert und ihr wart auch abends, während ich im Pool lag und dort ein Glas Wein oder ein Bier getrunken habe, hast du noch gearbeitet und Filme geschnitten, also es ist auch wirklich viel Arbeit.
Wobei wir sogar auf der Reise ein bisschen weniger gemacht haben als sonst, weil wenn man in der Gruppe unterwegs ist, ist das ja immer so ein bisschen, will man ja auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, aber meistens reisen wir schon nur zu zweit und dann ist wirklich 99% Arbeit und 1% genießen. Also wir stehen zum Sonnenaufgang in der Regel auf, weil das entweder das beste Licht oder du hast die wenigsten Leute, wenn du irgendwann einen bekannten Ort shootest oder am Pool, wo ja andere Leute nicht so gern gestört werden wollen, wenn man da Aufnahmen macht. Ja, dann sind wir meistens den ganzen Tag unterwegs mit Programm und abends geht es dann darum, alles nachzubereiten, Stories schon mal vorzubereiten für den nächsten Tag, Posts hochzuladen und so weiter und so fort. Alles, was so hinter den Kulissen abläuft.
Davon fragen, wie viel Content habt ihr jetzt produziert in den 5 Tagen?
Schwierig zu sagen, aber ich glaube, es waren schon so um die 1000 Fotos und Videos insgesamt.
Okay, wow, oh mein Gott. Ja, ihr wart fleißig, ihr wart viel fleißiger als ich. Muss man ja schon sagen.
Naja, unsere Arbeit ist ja auch ein bisschen unterschiedlich.
Das stimmt. Vietnam als Reiseland. Das war ja nicht das erste Mal, wo ihr in Vietnam wart. Ihr wart vorher schon mal da. Wie gefällt euch Vietnam?
Sehr gut. Also wir waren jetzt das erste Mal auch in den Regionen, wo wir jetzt zusammen unterwegs waren. Vorher waren wir einmal schon in Ho Chi Minh City und dann Con Dao. Das ist eine kleine Insel vor Ho Chi Minh City. Hat uns super gut gefallen und wir wollten auch unbedingt dann wieder nach Vietnam zurück. Das war 2019 und da war dann natürlich Corona dazwischen gekommen. Deswegen waren wir jetzt auch super happy, dass wir die Chance hatten, nochmal nach Vietnam zu kommen und noch mehr Ecken zu entdecken. Und ja, werden wir auf jeden Fall wiederkommen.
Okay, ja. Vietnam ist wirklich sehenswert und hat so viel zu bieten.
Ja, ich glaube auch, es gibt noch einige so Hidden Gems auch zu entdecken, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
Und auch wirklich die Vielfalt. Also wir sind jetzt, darf man ja auch sagen, wir sind in Sofitel Legend Metropol in Hanoi gerade.
Ja.
Eher ein Upscale Luxury Hotel.
Auf jeden Fall.
Also wirklich auch traumhaft schön. Aber auch für Backpacker geeignet. Also es ist wirklich für jeden was. Ein sehr, sehr vielfältiges Reiseland.
Das stimmt, ja. Man sieht auch hier, wenn man unterwegs ist, alles. Also
ja, genau.
Alle Altersgruppen, alle Reisende, Art von Reisen, wie du gesagt hast, Backpacker, aber auch schicke Hotels. Und es ist wirklich für jeden was dabei.
Genau. Wo wir gerade bei Destinationen sind, wohin zieht es euch als nächstes? Oder was sind so Lieblingsdestinationen, wo ihr sagt, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin?
Also Traumreiseziele bei mir sind auf jeden Fall noch Namibia.
Oh, schön.
Das hatten wir jetzt auch schon öfters mal geplant, aber irgendwie ist auch immer was dazwischen gekommen. Patrick will unbedingt mal den Karneval in Rio erleben.
Kommt man da zum Arbeiten? Oder?
Ja, das ist dann vielleicht eher auch mehr privat. Ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, aber in der Regel ist immer ein bisschen Arbeit und Vergnügen gemischt im Idealfall. Mhm. Ja, das sind so unsere persönlichen...
Wenn ihr reist, könnt ihr überhaupt privat und geschäftlich trennen? Natürlich nicht jede Reise wird gesponsert und dann reist man privat, aber... Macht ihr dann wirklich weniger oder ihr produziert doch trotzdem,
ja,
oder?
Ja, eigentlich schon. Man hat natürlich nicht so den Druck, dass der Kunde jetzt sagt, er möchte gern das und das und das, wo man sich drauf fokussieren muss, sondern man kann dann so wirklich das zeigen, worauf man Lust hat, was man cool findet. Aber so richtig ausstellen kann, also abstellen kann man das nie, sobald man irgendwie eine schöne Aussicht sieht oder ein cooles Hotelzimmer, denkt man so, stopp, erstmal stellen, Aufnahmen machen, bevor du nur den Koffer öffnest. Auch wenn es halt keine Kooperation ist, ja, das steckt einfach so drin. Und ja, wir machen das ja auch nicht nur, weil das jetzt unser Job ist und wir dafür irgendwie bezahlt werden, sondern wir machen das ja, weil es ja auch aus einer Leidenschaft entstanden ist.
Ja, ja.
Weil es uns einfach Spaß macht, zu reisen und die Leute mitzunehmen und die schönsten Orte zu zeigen. So geheime Spots zu finden, die man vielleicht noch nicht so auf den Schirm hat und mal was anderes zu empfehlen.
Wie hat das bei euch angefangen?
Also wir haben uns kennengelernt als Studenten beide damals, jetzt schon fast, ja, 10 Jahre her. Patrick war aber damals schon immer so begeistert, diese ganzen Flugmeilen und Hotelpunkte sammeln und Treueprogramme. Und dadurch konnten wir auch als Studenten damals schon immer mal irgendwelche Upgrades machen oder haben uns Hotelübernachtung auf Bora Bora gebucht, einfach mit den Punkten. Und haben dann natürlich so wie jeder andere ein paar Schnappschüsse so mit dem Handy gemacht und das auf Social Media geteilt, mit Freunden und Familie damals nur. Und irgendwann haben wir uns dann mal gedacht, komm, wir holen uns mal eine Kamera bei so vielen schönen Orten, die wir sehen, und haben uns dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit Bearbeitung und so weiter. Ja, so ist es dann irgendwann ins Rollen gekommen, dass dann immer mehr Leute das gesehen haben, die halt nicht nur mit uns befreundet waren, sondern auch von außerhalb, und es immer weiter angestrengt war.
Okay. Ja, und ich würde mal sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen hier die Annehmlichkeiten vom Metropolitan Hotel.
Ja.
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Danke auch.
Ich wünsche euch weiter viele, viele Reisen. Dankeschön. Sag noch mal ganz kurz, wo findet man euch? Welche Kanäle habt ihr? Vielleicht ist ja auch die eine oder andere Destination jetzt interessiert daran, mit euch zu kooperieren.
Also bei Instagram VoyageFox mit so einem Unterstrich.
Am Ende, aber, oder?
Genau, richtig. Ja. Aber auch, ich denke, man findet es vielleicht auch schon.
Ja, sehr cool, sehr cool. Immer interessant, wenn du mit Influencern unterwegs bist, und die, glaube ich, gar nicht mehr so gerne Influencer genannt werden, die meisten. Ne? Die heißen ja heutzutage alle Content Creator. Auch sehr interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass die 14 bis 15 Stunden am Tag arbeiten. Ne? Das kennst du auch nicht, ne?
Würde ich mir nicht freiwillig so einen Job aussuchen.
Stichwort Poolparty. Ja, ja, nee, also tatsächlich diese Content Creator, die arbeiten schon sehr hart, die betreiben das schon sehr ernst, sehr interessant, was die so machen. Und ich bin
auch
sehr
kein gespannt. Wochenende, ne? Wenn man auf Reisen ist oder es ist ein Feiertag oder sowas, das interessiert einfach gar nicht, sondern die müssen halt jeden Tag produzieren.
Also, liebe Leute, VoyageFox, ich bin schon mal sehr gespannt, was da jetzt kommen wird. Also, Sven, ihr wart aber nicht nur in Da Nang, die Reise ging dann weiter. Ihr seid dann
genau.
In den hohen Norden des Landes gereist, nach Hanoi, wo du dich jetzt gerade auch noch befindest. Erzähl doch mal, wo habt ihr da gewohnt, wo wohnt ihr, und ja, wie schlecht geht es dir dort in dem Hotel?
Ja, da musst du selbst lachen, weil ich gerade im Vorgespräch schon ein bisschen was erzählt habe. Ne? Ja, also wir sind nicht in den ganz hohen Norden von Vietnam geflogen, aber schon ziemlich weit nördlich. Hanoi, die Hauptstadt von Vietnam. Ja, und hier sind wir quasi in dem Hotel, wo auch alle Staatsgäste unterkommen. Hier hängen auch 2, 3 Bilder von Angela Merkel. Aber es gibt auch eine Charles Chaplin Suite. Es gibt eine Angelina Bar, Restaurant, wo Angelina Jolie übernachtet hat, also oder in dem Hotel hat Angelina Jolie übernachtet, deswegen wurde eine Bar nach ihr genannt. Also das hat schon ohne Ende Geschichte. Es existiert seit 1907 und es ist das Sofitel Legend Metropol Hotel in Hanoi. Wirklich das. Als ich das allererste Mal in Hanoi war, war Donald Trump auch gerade als Präsident von War er da Präsident? Ich glaube, er war Präsident. Als Präsident in Hanoi. Und da hat er in diesem Hotel übernachtet. Und ich kann jetzt noch was sagen. Er war sogar noch ein zweites Mal in dem Hotel. Und weißt du, wann das war?
Nein.
Denn da wurde wirklich auch Geschichte gemacht. Er hat in diesem Hotel zum ersten Mal Kim Jong-un getroffen. Also zum ersten Mal haben sich die Staatspräsidenten von Amerika, also von den USA und von Nordkorea in diesem Hotel gesessen. Und rat mal, wo ich zu Mittag gegessen habe.
Ja, sag's schon.
Genau an deren Platz. Genau, das hast du genau richtig gesagt. Da hängt eine kleine Plakette, dass man sich genau dort getroffen hat. Wir haben dann auch Bilder gesehen, wie das aussah. Und ja, das aber das ist nur eine Geschichte von vielen, die dieses Hotel erzählt.
Jetzt erzähl mal, was wurde jetzt oder was wird in diesem Hotel denn jetzt nach dir benannt? Welche Lobby-Toilette?
Nee, ein eigenes Original. Zimmer halt, ne? Also ein eigenes Zimmer, erste Etage, 1, 2, 4. Das Zimmer ja? wird jetzt nach mir
sehr benannt. Schön. Genau. Sehr schön. Ich hätte sonst gedacht, vielleicht der Abstellraum für die Wischmops oder so.
Okay, der hat schon klar. Den Namen Andi Jans.
Alles klar. Wie immer.
Gäste, die wir nie haben wollen. Genau.
Wie immer.
Abschreckende Weise. Da geht ja keiner rein. In diesen Raum, der Andi Jans heißt, geht
wirklich niemand rein. Na gut, das war's dann für diesen Podcast. Das war der Angeber-Podcast mit Sven Meyer. Ich bin dann jetzt mal weg.
Nein, aber natürlich haben wir auch mit Personen dort gesprochen. Und hier war wirklich Anthony fantastisch. Er ist der Director of Sales and Marketing von dem Hotel Sofitel Legend. Und es gibt auch nur 5 Legend-Hotels weltweit und das gehört so dazu. Und ja, einen ersten Überblick über die Geschichte und wie es dazu kam, dass es dann ein Sofitel wird, ja, hat uns erstmal Anthony beantwortet.
When the dynasties changed hands, and then the French colonial administration came in the late 1800s and decided to clear this part of the city for their administrative buildings, right? That's why you have the Department of Labor across the street, you have the governor's residence over here, the bank, the post office, and some other administrative buildings. And of course, the French, being good Catholics, wanted to demolish this non-Catholic structure in front of them, right? So it was flattened. And two French entrepreneurs decided to build this hotel. And it was the first real hotel in this part of the world, really in north of Tonkin at the time. And initially consisted of 2 floors, and only in this direction. So this building here is all original, from the end on that side to the end on that side. Then there was an addition made in 1908, so that hotel opened 1901. 1908, the wing on this side, facing the park, we added 22 more rooms. That was the extension in 1908. And then after that, we went through the end of the French Indochina Wars in 1954, Battle of Dien Bien Phu. The French exit Vietnam quite rapidly. The government takes it over. They call it Reunification Hotel, or Thong Nhat Hotel. And at that point, North Vietnam sort of closed the borders to the world. You couldn't just get in, you had to be invited in, essentially. A little bit like Soviet Union at the time, right? And they were, in fact, pretty closely allied with the countries behind the Iron Curtain. So a lot of their engineers and people that were seeking university education would go to East Germany or Poland or Moscow or even to China. In fact, some even to North Korea at some point later on to study. And there were only 2 hotels in the city where foreigners could stay. This was one of them. And then if they were invited specifically for government purposes, they would be put here.
Okay.
Right? And then in the 1960s, they took off La Coupole. I don't know if it's because it was an anti-colonial move or not, but the coupole, the typical French coupole, was removed, and they put the 3rd floor in the 60s. Then you came into the American War, as it's called here, or the Vietnam War, as it's called there. And then you probably heard stories of people like Joan Baez, Jane Fonda, as anti-war activists. They came to North Vietnam during the war. It was a big issue in the US. And they, of course, stayed here. And then Cy Hirst, for example, who was the guy that uncovered the My Lai massacre, where the US Army kind of went nuts and killed about 300 villagers in cold blood. And so he uncovered that story while he was here, got the Pulitzer Prize for that. They've all come back. I've met them all in the last 10 years.
Really?
9 years, yeah. So there's a lot of stories, right, in this hotel. Graham Greene, that wrote The Quiet American, which is an anti-American or imperialist novel in theory, he wrote some of the chapters here and mentioned the hotel in the novel, for example. So we have so many stories that we've created our own sort of history book, which we have.
Oh, really?
Yeah.
Would it be possible to take a look at it?
I hope we got 1 or 2 left, because we just about ran out. I think we can find it. Yes, we can find the history book. So that we work with an Austrian company to do that, called Famous Hotels. and they helped us put that book together and then build this path of history over that way. And we have 14 plaques on the wall talking about people that stayed here, things that happened during the French War, the American War, all the rest of it. And we have a bunker that we opened up that's sort of under the pool, swimming pool, that was used in the war. So they built the bunker in 1962, 63, and used it for the duration of the war. So when Hanoi was getting bombed, the guests would be put down in the shelter. And so we had that. Luckily, the hotel was never hit. This part of the city was actually considered a no-bombing area because of the historical nature of the city. And Hanoi was not bombed that often. They were only periods, I mean, once is too much, but there were only certain periods where it was actually bombed. I was 16 years in the military, so I have a bit of a military history kind of interest, so to speak. Anyway, we had 12 or 13 embassies operating out of the hotel at different periods because it was too dangerous to be in their office building, so they would take a room and that would be bed, desk, flag, and that was the embassy for a certain period of time. So we haven't put the plaques back up yet, but we have plaques outside some rooms which were designated as the embassy during that time. Then, so if you'd have come to Hanoi, let's say 1980, 1979, there really wasn't any commercial enterprise. Like all these shops and all the commercial stuff that you've seen wasn't there. Basically, you would have had state-owned shops where people would use, you know, just like in the Soviet Union or East Germany at the time, they would stand in line with the coupons to get rations and so on and so forth. So all of this commercial enterprise has been since essentially 1980, 79, 80. And then as the economy opened up in 88, the French came back and said, s'il vous plaît, can I have the management for France? And somehow they got it. Accor took it in 88. It was initially a Pullman, but not the Pullman of today, a different type of Pullman that existed before. Then they renovated the hotel, and then 1992 it opened as Sofitel. And then 1996, the opera wing was finished, which is the new wing on the other side, much bigger wing, 255 rooms. This was 109, now 103 after renovation. So that wing was opened 96. And then initially the top three floors were offices for the World Bank and IMF and so on. Then in 2007, those offices became rooms. So that whole wing is now hotel. And then in 2008, we became the first Legend. So there are six Sofitel Legends within the Sofitel network. We were the first, was Amsterdam, Cartagena, Xi'an, China, Aswan, Egypt, Panama City. I might be missing one, am I? Can't remember. Xi'an. Did I say Xi'an? China. So the legends are all historical buildings. In many cases, hotels, but not in all cases. And they're sort of the grand dame, if you will, of the city or the destination. So that's a little bit of the history of the hotel.
Can you just briefly say what makes a Sofitel a legend?
Right. So. There's a couple of things. First of all, the legend, it has to be a historical asset. So the building needs to be of some historical significance, and we're talking at least 80, 100 years, that kind of thing. For example, we have a new one that's under consideration. I think it's in Prague, and it's the Mozart Hotel, I think it's called right now. It's going to go through a massive refurb, and that's been there for over 100 and something years. So you've got to have the historical component. And then the other part is that the Sofitel brand standards or rituals or whatever you want to call them are embedded inside, but it's in a different way. We have more flexibility to have more originality in terms of the service, in terms of the look and feel of the company. We also have, you know, a different branding. We have two names, so we always have a historical name. In our case, it's Hotel Metropole Hanoi. And then we have the trade name, which is Sofitel Legend Metropole Hanoi. So you have the two, which doesn't exist in a normal hotel. And of course, typically the price point is significantly higher, because usually the legend is in what's in the top.
Andy, Meine Frage, das ist eine Fangfrage natürlich, weil ich die Antwort kenne. Aber was braucht ein Hotel am wenigsten?
Ein Gast wie dich.
Nicht schlecht, ja. Abgesehen davon.
Ein Gast wie mich.
Da gebe ich dir recht, ja. Kam jetzt nicht ganz so überraschend.
Komm, erzähl.
Ich erzähl. Da es ja wirklich das erste Haus am Platz war und da ja wirklich auch ein paar Botschaften dort angesiedelt war. Ja, die erste Assoziation von Vietnam ist ja bei uns tatsächlich der Vietnamkrieg, der aber in Vietnam wie genannt wird. Andi, kannst du dir das vorstellen?
Kann ich, ja.
Ja, der Amerikakrieg, der US-Krieg.
Ja.
Ja, ja. Ja. Überraschung. So
ja. Überraschung. Ja, warum ist das überraschend? Warum?
Nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht wirklich. Aber tatsächlich war beim diesen Rundgang auch Amerikaner dabei, die meinten, oh ja, ist das so? Die haben sich sehr verwundert. Ja.
Ja, es ist ja auch so, wenn du in China, ich bin hier in Shanghai, wenn du hier ins Restaurant gehst, sagst du auch nicht, ich gehe jetzt ins China-Restaurant, oder?
Komisch, also, oder?
Okay, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber macht durchaus Sinn, es den Amerika-Krieg zu nennen.
Ja, ne? Genau.
Einfach von der logischen Kette
her. Von der Sichtweise her, ne? Macht das Sinn.
Absolut.
Und, naja, weil halt ziemlich viele Botschaften dann in diesem Gebäude auch untergebracht waren, haben sie tatsächlich dann irgendwann während des Amerikakrieges einen Bunker gebaut unter das Schwimmbad. Und ja, über die Geschichte des Hotels nochmal, wie es dann dazu kam, welche Bedeutung auch das Hotel während des Amerika-Vietnamkrieges hatte und dass es zum Glück nie von irgendwelchen Bomben getroffen worden ist. Damit haben wir mit einem Historiker geredet, der tatsächlich tolle Bilder hat von der Geschichte des Hotels, aber auch von dem Krieg. Muss man natürlich auch erwähnen. Und der macht diese Touren zweimal am Tag kostenfrei für diese Gäste. Also den Bunker kann man nicht normal besuchen von außerhalb, sondern man muss wirklich halt Gast des Hotels sein. Und das ist wirklich eine ganz exklusive Führung, die ungefähr 40 Minuten dauert. Am Ende endet sie in dem Bunker. Tatsächlich wurde da auch noch ein bisschen was erzählt. Die Aufnahme davon ist es so schlecht, weil es sehr hallt in dem Bunker, dass wir die leider nicht benutzen können. Ich habe den Hall leider technisch nicht rausbekommen. Aber ich glaube auch so, die ersten paar Minuten sind super interessant und hört da gerne mal rein.
The government has a joint venture, you know, a joint venture with the Accor Group, the French Accor, who owns Sofitel, Novotel, to renovate hotel. And to run the hotel in the Western style, like this. So actually from 1992. And a few years later, we built the second block of the hotel, a second wing of the hotel. So it was built in the 1990s. Mm. No, and this one was 1901, yeah. 1903, 1904. Okay, so.
Still looks good.
Yeah, very good. Okay, so, the, you know, when the French came back to run the hotel, they wanted to get the name back, Metropole back. And the government wanted to keep the unification name. So actually, our official name is Hanoi Unification Metropole. So that's the official name.
That's a mouthful. Okay.
Two names, from 1901 and from 1955.
Okay.
let me take you back to the separation of North and South a bit. During the separation of those 20 years, between 55 and 75, we had the Vietnam War to break out. Vietnam War means American War in Vietnam. So from the 5th of August, 1964, to the last day of 72, the 31st of December 72, North Vietnam, divided, you know, it happened to be a river in central Vietnam, north of Hue and Da Nang, to be the border. So North Vietnam got about 5 million tons of bombs we dropped here. And the bombing here killed more than 80,000 people. Around 60,000 of them were civilians and around 20,000 military personnel. 2,000 Chinese advisors and 38 Soviet troops coming here to help, you know, the 38 of them got killed out of more than 10,000 coming here to help North Vietnam with the air defense system. So in North Vietnam, only bombing from the sky and fighting back up there. No ground fighting. Okay? And 80,000 people to be killed from here. But North Vietnam responded to the US bombing and US decision to send soldiers, GIs, to South Vietnam. North Vietnam drafted this young man, 80% of the world, mostly to the south. So between 65 and 75, in the 10 years of fist fighting, about 5 million men from here left home. Three of my uncles left. One was killed in 68, one was killed in 69. And the last one left in 71, he survived. He came back in 76. My wife's family got one was killed in 68, one was killed in 70. Two left and never came back. So out of 5 million men living home in those 10 years, about 2 million of them never came back, like in my case or my wife's case. Throughout North and South, soldiers and civilians all together. This is the government official report in 1995. We lost at least 3.5 million. So they never knew the exact figure, but at least 3.5 million people of Vietnam. And 58,200 Americans losing their life in Vietnam for Vietnam War, okay? So, with the bombing in North Vietnam in 64, in 65, our government decided to put a secret bomb shelter behind. You will see why it was secret. Because any local structures out there, for me, for our people out there, none of them was safe enough for direct hit. They were good for shrapnels, for bomb fragments, but not good for any direct hit or nearby explosions. That's why this one would not be so envious with those inside the hotel to use that one. And would not run through the door to get into that tiny bomb shelters, because they reserved that place for the hotel residents. So who stay here after the completion of the bomb shelter? The government built that one and they invited those embassies in Hanoi to move in, to work and to stay. But only 5 of them moved in. French, Polish, Indian, Cuban, and the Swedish. But the Swedish didn't want to stay here for too long. They stayed here for 1 year in the French embassy, in the French Quarter over there, not far away, 1 kilometer away as the crow flies from here. It was 2 months, 20 days before the war was over. You know, it was in early October, 1972. North Vietnam US delegation in Paris got stuck in their negotiation, because after nearly 5 years of secret talks and open negotiations of the two sides, the main negotiators, they tried to forget about South Vietnam and Viet Cong down there. Okay, so North Vietnam and US, the main negotiators in Paris. So after so many rounds of negotiations, but right now in early October 72, US suddenly put on the table a new deal. And they asked North Vietnam to sign that deal. And of course, North Vietnam refused that, because they were not the ones agreed by both sides earlier. So it got very tense at the two sides. And the French wanted to step in to help us to solve the problem, because that was a hosting country in Paris, okay? So the French ambassador in Hanoi was important. So he wanted to have a discussion with 2 other diplomats. One, he wanted to meet them in his own embassy. Much nicer view. Very nice. Many
yes.
Villas and big trees and everything. Okay, and here's what happened.
This is the last meeting they had.
Those 3 were in a discussion for peace in Vietnam. We had no idea what we were talking about, because we are not there. We are not invited. And 3 other Vietnamese employees from Hanoi serving the embassy. They had to be out there to serve. So 6 of them in the building when a bomb hit the building, killing those 6 in that building. It was the only incident losing diplomats during the war. During the war, 2 other embassies got hit. Indian and Egyptian embassy got hit, but they were not there during the time of explosion, so none of them died, except this one, with 3 diplomats and 3 employees. Okay, only incidents during the war. Okay, so besides the 5 embassies, French, Polish, Indian, Cuban, and the Swedish, we had international delegations coming to Hanoi to show their solidarity and friendship, the support for Vietnam, so we put them here. Foreign journalists came here to Hanoi, we put them here. Life magazine journalists came to Hanoi in 67. They stay here, they walk to the front of the hotel to take this picture. Maybe some of you have seen this picture of the sidewalk of Hanoi, the street bomb shelters on the sidewalk of Hanoi in 67. At that time, we had around 200,000 of those bomb shelters on the street of Hanoi. But 5 years later, at the end of 72, we had up to more than 400,000 of those street bomb shelters. Let me show you how we made those bomb shelters. Look at this. Here's the concrete pipes. The factory making those concrete pipes for the drainage and sewage system before. And now this picture was taken during the time we made those for the bomb shelters. Why? I can tell you. A little adjustment. Look at the little notch. It would be a defect, you know, for the regular pipes, for the drainage and sewage system. But it was good for the bomb shelters. The upper end of the bomb shelters with that little notch for us to slide our hand to move the cover, to breathe, and to put our knee up there to climb up. So that's the purpose of that little notch. Mm-hmm. But the quality of this one was lower than the regular concrete pipes. It's cheaper. Why? Because we didn't have enough cement. So we had to use more, a lot less cement and more coal cinder. You know, we burn the coal, we get the coal cinder. So more coal cinder and less cement for this structure. And we had to make a lot of this because by the end of the war, we had more than 400,000 of those on the streets. Okay, so that's how. And here's another picture for you to see, to imagine. Like those kids on the street. So the adults squeezed like four kids inside the bomb shelters like this. And we had 16,000 transmission loudspeakers to give warnings by the government for the distances of the bombers away from the city center. First one, 70, and then 50, and the last one, 20 kilometers away from the city center. They were all waiting for the last one to crouch and to cover ourselves. But for the kids, adults had to do it for the kids because the concrete, you know, cover was very heavy for the kids. So that's what happened. But in many other areas, you know, in the communities, we just left those concrete pipes above the ground and we trained the little kids to climb over, to lie inside without the cover on top, like this. I hope I still have the picture of those kids playing with those concrete pipes on the street of Hanoi here. Yeah. So we just left those above the ground and it's not so big, not so tall, and they could just climb over to get down there when we heard the warnings. So that's how, you know, like, you know, because we're not at home, you know, like, I was not that big, you know. I was more than 11 years old at the time. Anyway, I mean, the kids had to do it, you know. So the parents left us at home and the smaller ones had to do this, okay? So just climb over to like inside, that's it. It was only safe for horizontal ones, but not safe for vertical ones coming from the sky, okay? So the first type was that one. And I would like to show you at home. We had 90,000 of these family bomb shelters. It's like a small hut. The only difference is the roof, the frame is made out of wood and a bit of bamboo. And on top is very thick structure of clay, mud, and dry straw mixed together. It's got an adobe structure on the roof, very thick for shrapnels. But underneath this roof, the roof goes all the way from the ground up like this. Mm-hmm. Underneath was a rectangular hole, 1.2 meters, 3.6 feet underground, reinforced with the bamboo cable to prevent it from collapsing if we had a nearby explosion. So that's how we built it. We didn't have money to buy concrete or cement, you know, for that. So that's why, at first, we used woven bamboo to stop it, but it didn't work so well. So we had to put the bamboo cane around to reinforce it. So that was the family structure, okay? The family structure. We had 90,000 of these in the city, okay? And in schools and factories, we had at least few hundred people together. We could not put many small ones, you know, like the one on the street or this one, just for like 5, 6, 7 people. Not very efficient. The government had to build what we call communal ones. Communal means bigger. And it was built by the government, not by the people. So here is the communal one, bigger one, for anywhere from 15 to 50. So bigger one, like that. But the roof is not much better, okay? So that's the structure for the schools and factory. Or in the communities where we had only tiny houses, we didn't have a front yard, backyard or garden, so the government had to build this in the community for us to hide inside. But they were good for shrapnel, but very bad if they got hit. This is what John Bayers, American, heard of John Bayers, American folk singer?
Yeah. Right.
You know, popular from the 60s and 70s and 80s, and now she's still alive.
Yeah.
She came back here 11 years ago because of this bomb shelter. But let me talk to you a bit like this. She was here, you know, Joan Baez was here in the last 12 days of 1972 to witness the fiercest bombing mission on Earth. About 100,000 tons of bombs for two major cities of North Vietnam, Hanoi and Haiphong.
100 kilometers away from here. Mm-hmm.
100,000 tons of bombs in just 12 days. It was more than the amount of bombs to be dropped in whole England in those 5 years of World War II, just for two cities, but in 12 days. Here's Hanoi Airport, you know, wow. After the bombing on the 19th of December 1972. Not the same airport that they flew in. That airport was bombed so badly, but it was a military airport. Mm. So the team didn't go that far. They went to see the civil airport of Hanoi, only 3 miles, 5 kilometers away from here, across the river, Jalan Airport, the French-built airport. But only the terminal was bombed. The runway was still intact. So here's the terminal. And 1 month later, American planes landed here to pick up the American pilots, the American prisoner of war. We had more than 500 of those American pilots that were kept here as prisoner of war to fly home from here. So they didn't have to get into the building because there was no more building, but they got straight, they got the bus out there into the, to get to the plane, to leave for their home, okay? So here's Hannah, and here's Joan Baez, and the other two Americans. But one more, taking picture of the other three. So four of them together here, doing the last 12 days. And they were here also to witness this. The biggest hospital to be bombed 3 days later on the 22nd, killing 28 people that day. We had more than 300 doctors, patients, and nurses, you know, hiding underneath the basement of the French-built hospitals when they got bombed. But only 28 of them got killed that day. On the 22nd, and the team was out there. And the team also went to see the worst history of Hanoi. The worst day in those 8 years for Hanoi was the 26th of December. So here's the worst history. You know, more than 200 targets got hit, but you know, here's the worst one. This street with about 2,000 houses got hit and collapsed. But we lost only 300, and more than 400 got injured. Because just around 20% of us stayed behind. We had more than 8 years of experience dealing with the bombing already. So a few weeks before this, our intelligence agency intercepted a small message from the other side, Christmas. So we are thinking maybe the Christmas time would be the time for bombing. So we finished our evacuation 2 weeks before the Christmas, and the bombing happened 1 week before that. It was from the 18th. To the 31st of December. So let me show you my family. My father took us out and he came back. So he was the only one to stay in the city in my family. You know, we moved to the less important places in the countryside. So people were leaving the city to the countryside. But more than 80% of us left. Out of 600,000 people, we had 100 something thousand to stay behind. And that's why that street got hit. 2,000 houses, but only 300 dead ones and 400 injured. So only 700 people to be affected out of 2,000 houses. So it means that many of those were empty homes. Yep. Mm-hmm. But Joan Baez was out there the next morning when they were counting the bodies in two big communal bomb shelters. And one, through the interpreter, she could hear them. One with 50 bodies, the other one with 32 bodies. So we lost 82 out of two big bomb shelters. If they got hit, then it would be terrible like that, okay? Okay, so after the war, we abandoned the bomb shelter and we forgot about that. Remember, it was built as secret ones, so the locals out there did not know about that. And a whole bunch of younger ones coming here to work later had no idea about that. So in 1980, we put a discotheque on top. Yeah. So we had to seal, we had to close the entrances. And then, you know, a whole bunch of younger ones coming here to work had no idea about the existence of the bomb shelter. Even they were dancing up there. The ceiling is 2.2 meters. You could not feel the space underneath when the ceiling is 2.2 meters thick. 6.6 feet, okay, 2 feet. Anyway, up to 2011. So after 30 years, when we were renovating the bamboo bar floor near the swimming pool, we found this. We found the technical shaft. The place where they placed the filter for ventilation system. and on the wires, electric wires for the lighting system traveling through. So we remove those things and we put a ladder down there to send the first worker down there to explore it. So it was back in 2011. So you see the first worker who get down there? It was, and then our general manager, Mr. Speth, you know, a German gentleman running our hotel at that time, he was there, down there as well. And the other worker was holding the ladder for him down there. And that's him, close up, okay? And he was the one, he was so excited, you know, to find out about that. And he decided to for them to clean it up and to keep it for you to see. So this gentleman was the one.
Which year was it?
2011. And look at the, we found out about two entrances. One near the lobby, one near the swimming pool. But we decided to open only one entrance because the other one near here was now, is now in the middle of the bar. So when we found the other entrance, it was rubbles like this. So we had to build 23 new steps for you to get down, okay? Mm-hmm. So here's the entrance. And it was on water like this, you know, it was not that, so we had to clean it. It took us about 6 months to clean it up, you know, solely, you know, yep. And we published an online article and John Best came back. So that's John Best doing the work. And now, 11 years ago, in a small photo, mm-hmm. John Best came back. Look at the frame photo there. Coming back, you know, 11 years ago, walking around the street of Hanoi, John Best happened to see this, the photo of this young Buddhist novice. And she said, oh, this photo just reminded me of those Vietnamese I met back here in 72. Their innocence, but strong determination to cope with the fiercest bombing mission on Earth. She was one of those coping with that bombing. She had to spend hours down there in the bomb shelter. So she decided to paint the portrait, two copies. You know, but she ran out of her color. That's why two copies, one to hang around the corner here, one to hang in the room. But you can see the brightness of the painting looks different. She painted two, one to put here, one to put in the room. Earlier, we put this one down here, and now switch it up to the room. So that's why the colors looks a bit different from the one around here, okay? And she also brought back to Hanoi a souvenir, a bomb shrapnel that she found for herself across the street in 72. And she kept it for 41 years. And now, 11 years ago, she came back to return it to Hanoi, near the place she found it. That piece of metal near the book, that piece of metal, it looks like a chicken near the book back there. Was her souvenir from Hanoi, a fragment from a bomb, okay? Yeah, a shrapnel from a bomb, okay? And just a few other items we found in the hotel, like concrete pieces, keys from 1901 period. And anybody from Australia? Okay, anyway, we had Australian wine bottles and shaker and those forks and the bowls and plates found inside one of the bomb shelters. Again, why? Because in 75, Australia borrowed one of the rooms there to put the wine. They used it as a wine cellar when they moved Saigon Embassy from South Vietnam to Hanoi Embassy in North Vietnam, but there was no more South and North Vietnam because the war was over. And so they brought so much wine to Hanoi because Hanoi had nothing, you know, towards the end of the war. And that's why they had to bring so much wine. Saigon was so cheap, everybody living this country. Mm-hmm. So they had to borrow one of the rooms in the bomb shelter to put those things, and they left those behind when they moved out into the city.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für die von euch, die sich vielleicht den Podcast von hinten anhören, was haben Sven Meyer und Donald Trump gemeinsam?
Ja. Wir haben beide ein bevorzugtes Hotel in Hanoi. So sieht's mal aus.
Wie wird der Vietnamkrieg in Vietnam genannt?
Komischerweise Amerikakrieg.
Und wo war Sven außer in Hanoi noch?
Im wunderschönen Da Nang. Wirklich toll, toll da. Macht Spaß.
Sehr schön. Ich bin mal wieder super neidisch, wie du hier royal um die Welt reist. Ich kann mich selbst nicht beschweren. Ich bin viel unterwegs, viel an interessanten Orten. Ich arbeite ein bisschen anders. Ich will nicht sagen härter. Du arbeitest auch sehr hart, auch wenn deine 14, 15 Stunden Tage dann mit einer Poolparty ausklingen am Strand von Da Nang. Aber hey, es sei dir gegönnt.
Jeder kriegt das, was er verdient. Übrigens herzlichen Dank auch an Vietnam Airlines, die uns in der Business-Klasse haben fliegen lassen. War auch sehr nett.
Und wieder einmal Hashtag, hier könnte Ihre Werbung stehen. Vielen, vielen Dank.
Und mehr Hass auf mich gezogen. Ja,
ganz genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wie Sven Meyer reisen wollt, kann ich euch leider auch nicht helfen. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören. War mir wieder sehr interessant, was über Vietnam zu lernen, was es da so gibt, in welchen Hotels ihr da so gewohnt habt. Und steht bei mir auf der Liste, Sven.
Was ich aber tatsächlich noch sagen möchte, das waren jetzt wirklich zwei der führenden Hotels hier in Vietnam. Auch das Sofitel Legend Metropol, das kennt wirklich jeder in Vietnam, gehört definitiv zu den Top 3 Hotels hier in Vietnam. Und Vietnam ist aber so vielfältig, es hat wirklich für jeden was zu bieten. Ich bin heute durch die Altstadt von Hanoi gelaufen. Man sieht ganz viele Backpacker. Auch dafür hat natürlich Vietnam einiges zu bieten und es muss nicht immer die große Reise sein. Vielleicht machst du ja mal die Backpacker-Reise, Andi, und dann erzählen wir darüber.
Ich wusste, dass das kommt. Naja, ich kann mir das gut vorstellen, wie du da durch die Altstadt läufst und die Backpacker siehst und verächtlich auf sie herabschaust. Wohl wissend, dass du nur diese beiden Hotels in Vietnam kennst. Noch nie irgendwo anders geschlafen hast in Vietnam. Und auch wenn du dorthin fliegst, immer nur im Liegen fliegst. Ja, lieber Sven. Na gut, wie gesagt, ich sage jetzt mal ganz unehrlich, dass es dir gegönnt sei. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und
hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Tschüss.